das Bild, eben, wo das Lebensrad beschreibt oder Samsara bildlich darstellt, ist eine sehr farbenfrohe, ganz reich mit ikonografisch, mit Bedeutung, mit Symbol gefülltes Bild. Und was einem einfach mal als Ersten auffällt, das ist offensichtlich gehalten von irgendeiner Art Dämon oder Teufel oder wie man das beschreiben würde. Es ist auf den ersten Blick eigentlich eher ein bisschen furchterregendes Bild. Ich weiß nicht, wie kleine Kinder auf das reagieren würden, ob die jetzt Angst hätten vor dem, aber so auf den ersten Blick, zumindest der da oben, der hat seine Augen, und der hat ja sogar drei Augen, ist schon ein bisschen furchterregend, ein bisschen strange irgendwo. Und dann hat er noch so Totenköpfe drüber, also schon ein komisches Bild eigentlich. Und das Ganze, das werden wir dann im zweiten Teil sehen, was könnte das eigentlich sein? Es ist eigentlich ein bisschen ein gefürchtiges Bild. Also zumindest der, der das hat, ist nicht irgendwie ein Kuschelmensch, sondern wirklich eher unangenehm und angsteinflößend. Und der hat ein Rad oder mehrere Räder eigentlich in seinen Krallen. Eben das Lebensrad, das hat so mehrere Kreise aus der Mitte raus. Es ist eigentlich wie so ein Speicherrad. Man sieht das ein bisschen, es hat da so eine Narbe, den ersten Kranz und dann hat es hier Speicher. Und dann hat es noch einen äußeren Kranz. Und was das Lebensrad eigentlich symbolisch darstellt für mich, und das ist auch, wenn man so nachliest, ist, es stellt eigentlich in diesen verschiedenen Segmenten verschiedene Lebenswelten dar, wo wir alle irgendwann erleben. Es ist nicht, dass wir nie in einem von diesen Bereichen wären. Wir kennen die verschiedenen sechs Lebensbereiche, die es hier gibt. Und eigentlich tun wir auch in einem bestimmten Tag, wie heute, mehrfach zum Teil sogar zwischen diesen Lebensbereichen hin und her wechseln. Es gibt vielleicht so einen Grundton eine Weile lang in unserem Leben. Sei das freudig oder traurig oder gestresst oder was auch immer. Und dann hat es aber so, jeden Tag hat man wieder eigene Facetten. Und das ändert eigentlich dauernd. Und ein schönes Bild für mich ist so, das kann ich mir das gut vorstellen, man darf nicht mehr, als Kind hat man doch die Kaleidoskop gehabt. Das ist schon während das Bild, wenn man da drüllt, dann ändern immer wieder so Romben und so farbige Fältchen übereinander klicken. Und es gibt immer wieder ein neues Muster. Oder? Und irgendwo in einem Dreieck gibt es wieder ein neues. Und es wiederholt sich fast nie. Immer leicht anders. Und eigentlich kann man sagen, das Rad, aber das Lebensrad, das dreht ein Stück wie ein Kaleidoskop und gibt immer wieder neue farbige Mischungen von uns zum Erleben. Und es sind häufig auch nicht nur eins von diesen Feldern präsent, sondern mehrere, die überlagern sich dann zum Teil und geben dann ein ganz eigenes Erleben im jeweiligen Moment. Und was haben wir hier für eigentlich so sechs, sagen wir mal, Grundmuster, die hier abgebildet sind, was es würde gerne mehr gibt, aber das haben jetzt die Künstlerinnen oder Darstellerinnen, haben das so, eigentlich in all diesen Rädern, da gibt es ganz viele Varianten, wenn man das einmal googelt, aber das ist eigentlich immer gleich, die sechs Bereiche sind immer gleich. Und was haben wir hier für Bereiche? Wir haben da den einen, da habe ich den jeweiligen Neben ausführlicher beschrieben, ich gebe nur jetzt ein paar Stichwörter. Wir haben hier der Bereich der hungrigen Geister, das sind eigentlich so Lebenszustände. Hungrige Geister tönt jetzt, ja, bin ich ja sicher nicht, und was soll denn das, tönt komisch. Dürfen wir uns nicht davon ablenken lassen, es ist eigentlich so, es ist nie genug. Egal, was ich habe, wer ich bin, wo ich wohne, was ich besitze, was für Beziehungen ich habe, wie alt ich bin, eigentlich ist es häufig so ein mehr oder weniger starker noch so Geruch. Es ist nur nicht genug, das könnte noch etwas mehr sein oder es könnte von etwas, das gerade unangenehm ist, im Moment könnte es weniger sein. Es könnte einfach besser sein als gerade jetzt. Wir haben immer das Gefühl, es wird dann schon noch irgendwie noch ein bisschen besser. Hoffentlich. Ja. Und das ist so, und das, je nachdem wie wir gestrickt sind, haben wir nicht genug von Einkommen, von Ferien, von Beziehungen, von Karrierestritt, von Wissen, von spiritueller Einsicht, was auch immer. Also es kann sich auf alles beziehen. Auch eben, ich möchte achtsamer sein. Ich bin nie achtsam, ich sollte doch noch achtsamer sein. Also einfach, ich habe das Gefühl, mir fehlt noch etwas, jetzt im Moment gerade, zum vollständigen Glück. Das Gefühl ist damit gemeint, der Hungergeist. Und die Hungergeister, die sind extrem, die sitzen eigentlich vor vollen Näpfen. Also das sind so, die haben eine volle Teller und und sind aber durch dass sie ganz schmale Hals haben, die noch entzündet sind, sind sie nicht in der Lage, das, was sie durch wenn essen, eigentlich wirklich zu essen. Es ist immer noch, es macht noch weh, selbst wenn sie es essen. Es ist sogar noch unbefriedigend, selbst wenn ich es konsumiere. Also es ist so ein nie genug, ist das so das eine Bild. Oder immer zu viel von noch etwas, von dem, was ich nämlich nicht möchte. Und dann hat es so einen weiteren Bereich da unten, da ist so ein bisschen zweiteilt. Darum redet man manchmal auch von sieben Daseinsbereichen, weil der ist so halbiert. Da gibt es die kalten Höllen und die heißen Höllen. Wenn wir das anschauen, sind das so Bilder wie von Hieronymus Bosch. Kennen da vielleicht so Darstellungen von Unterwelten, wo da Leute gegrillt werden und aufgeschlitzt werden. Da gibt es ganz grusige Bilder. Der Hieronymus Bosch, das ist ein glaube ich, mal aus dem Mittelalter, ziemlich heftig. Und da ist das so ein bisschen ähnlich. Das sind einfach so typische Darstellungen von Höllenwelten. Und eigentlich doch, was sind das für Zustände? Man ist ganz stark in Aversion zu etwas, gegenüber eigenen Wesenzügen. Und das kann halt heiß und kalt sein. Man kann auch heiße Wut haben, eine Aversion. Sie kann auch ganz kalt sein, so eine berechnende, kalte Wut oder Aversion. Und sind eigentlich, ist so das Lebensbild oder der Lebensbereich oder die Erlebniswelt ist, wenn wir im Widerstand sind zu Sachen, zu irgendetwas. Gegen raus, gegen rein. Und wirklich in Aversion und Widerstand sind, das ist das Bild. Dann hat man noch ein Bild nebendran, das sind so ganz viele Tiere, teilweise Tiere, die man kennt, und teilweise ein bisschen Fabelwesen im Wasser und am Land und so. Und das ist so die Tierwelt. Das ist eigentlich, wenn man, so ein Symbol, wenn man einfach eigentlich ohne Rücksicht auf Verlust so seinen eigenen Trieb folgt, so ein bisschen dumpf auch. Einfach geht mir darum, den eigenen Magen voll zu schlagen. Was das für andere bedeutet, ist eigentlich ein bisschen gleich. Einfach, ich habe so, bin so ein bisschen in einem Tunnelblick, wie ein Ross mit Scheuklappe, bin ich einfach unterwegs für das, was mir selber gerade nützt und was links und rechts passiert. Und wie das, was das mit anderen macht und vielleicht längerfristig auch mit mir selber, das blendet irgendwie aus. Und ein bisschen Dumpfes vor sich anrollen, auch in den Büchern zum Teil vom Jöcki und Trunkpost beschrieben, an den anderen, so wie ein bisschen Panzer, der holt einfach vor sich an, der macht einfach alles nieder, so mein Weg, und ich kann einfach gerade raus. Es hat etwas Dumpfes, etwas Unwissens, aber etwas auch Stures und etwas Eingeschränktes im Blick. So. Das ist so eine weitere Lebenswelt. Und dann kommen zwei, das sind die nidischen Götter und der Götterbereich. Der Götterbereich ist vielleicht ein Zustand, wo man eigentlich so den Eindruck hat, ich habe eigentlich wirklich alles, ich bin ein Stück weit auch satt, ich bin auch nicht mehr, ich bin ein bisschen bequem, ich bin ein bisschen eingewölbt, so ein bisschen so leicht diffus, ein bisschen, und eigentlich ist es sogar so, ich muss gar nicht weitermachen, eigentlich geht es gut, aber er ist eben zweifelhaft, wenn man immer wieder aus diesem Bereich rausgeht. Man hat das Gefühl, ja, jetzt habe ich so ein spirituelles Level zum Beispiel erreicht, jetzt geht es mir gut, und dann plötzlich merke ich, am nächsten Tag zündet mir jemand an, dann merke ich, ich reagiere auf eine Art und Weise, die völlig nicht meiner Vorstellung entspricht, wo ich denke, wo ich jetzt schon bin, zum Beispiel. Also so ein bisschen selbst einlullen, sich selber etwas vormachen, ein bisschen in einer illusionären Welt leben, wo immer wieder dann relativ hart erschüttert wird. Dann kommt man wieder auf den Boden von der Tatsache und merkt, das ist doch noch eine ganze Sache. Aber es ist eigentlich noch nicht der unangenehme Zustand. Es ist ein bisschen trügerisch angenehm. Man hat das Gefühl, da ist nichts zu machen. Ich bin eigentlich am Ziel. Und wenn man das dann genau, wenn man am Ziel wäre, würde man nicht mehr erschüttert, aber er wird immer wieder erschüttert. Und dann merkt man dann das. Und die eifersüchtigen Götter daneben dran, die sind ein bisschen das Wort, die sind einfach mal auf andere, die schon weiter sind, wo sie denken, sie haben mehr, sind besser, ist man einfach so eifersüchtig, immer so ein bisschen in einem neidischen Zustand. Ist sehr ähnlich, auch ich möchte immer noch mehr haben. Es ist nicht nur die anderen haben mehr, ein Teil an sich zu vergleichen, bin ich dann genug wert und andere ist doch besser, in der Familie, im Geschäft, in der Umgebung, was ist die Nachbarn und wie geht es mir selber. Einfach so in einer Art Konkurrenzkampf, im Zwiespalt sein, nein, neidisch sein, ein bisschen, was die anderen haben, so ein bisschen leichte Missgunst, eine solche Erlebenswelt. Und dann haben wir dort zuletzt noch den, wo wir eigentlich drinnen stecken, primär, der Menschenbereich. Und der Menschenbereich ist dazu gekennzeichnet, dass er sehr wechselhaft ist. Es gibt beides. Es gibt angenehme Zustände, plötzlich ist es wieder ganz unangenehm. Und irgendwo ist man dauernd am irgendwie versuchen zu optimieren, was man hier erlebt. Immer wieder das Beste rauszuholen und das ändert sich permanent. Was ist so ein bisschen ein Mix von diesen Erlebniswelten. Und jetzt gibt es vielleicht noch weitere Erlebniswelten, die das gar nicht richtig abdecken, aber der Witz ist eigentlich hinter dran. Vielleicht treffen einem die Bilder nicht so recht, oder man findet sie ein bisschen, ja, ich nehme jetzt mal zur Kenntnis, aber was sagt mir das? Aber wir können uns selber überlegen, was habe ich vielleicht so, wenn das mal für mich würde beschreiben, was habe ich so für Erlebniswelten? Bin ich vielleicht eine Weile lang eben eifersüchtig oder bin ich so eingelullt, ein bisschen so dumpf unterwegs, ich merke gar nicht mehr oben, was habe ich eigentlich gemacht, ich weiß es gar nicht, ich habe irgendwie funktioniert. Oder habe ich strebe irgendwie etwas an, wo ich unbedingt haben möchte, sei das in einem Verein oder ein Wissen. Und nehme vielleicht gar keine Rücksicht auf das, was macht das eigentlich für meine Familie, was heisst es für mich selber eigentlich, tut es mir eigentlich wirklich gut. Also, wenn man sich jetzt überlegt, was gibt es so für Arten, wie ich, mir jeder von uns im Alter unterwegs ist, und es gibt so verschiedene Erlebniszustände, die mehr oder weniger angenehm sind. Und die Bilder hier sollen das einfach so ein bisschen symbolisieren. Und man kann sich auch selber überlegen, wo kann ich da einen Anschlusspunkt, wenn man das Bild vielleicht daheim noch mal vornimmt und sagt, okay, passt jetzt für mich nicht genau, aber was habe ich eigentlich so typische Erlebniswelten, wo ich immer mich mit einer Weile lang drin eigentlich beschäftige oder mich befinde. Und eben die Erlebniswelten, die sind nicht so idealtypisch so, also was sie so für sich alleine, sondern sehr häufig sind sie so überlagert und sind mehrere auch da. Und das gibt mir dann eine ganze riesige Fülle von Kombinationsmöglichkeiten und Facetten dann eben auch. Und das, was sich eben eigentlich ringsum drüllt, hier in der Mitte, da seht ihr natürlich jetzt nicht von dem Platz, aber die, die es vor sich haben, da sind ja drei Tiere drinnen abgebildet. Ein Schwein, ein Vogel, das könnte ein Hahn sein, ein Tauben, irgendwie sonst ein Vogel und eine Schlange. Und Schwein ist eigentlich das Zentrale, Schwein steht für das Unwissen, für sich ist man nicht bewusst, was eigentlich passiert. Und nicht umsonst steht das in der Mitte, weil ein Rad, damit es drüllen kann, braucht so einen Dreipunkt, eine Achse. Und die Achse, um dass sich eben das Ganze drüllen kann, unsere ganze Lebenswelt sich immer wieder kann neu drüllen und sich neu entfalten und auf eine Art, wie es eben hier dargestellt ist, wo eigentlich unangenehm ist in der Summe oder leidbereitend ist, das ist eben das Unwissen. Also, dass uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, dass wir uns zum Muster bewegen, dass es überhaupt so unterschiedliche Erlebniswelten gibt, die auch Gründe haben. Wir erleben es einfach und reagieren automatisch in diesen Erlebniswelten, aber es ist uns zu wenig bewusst, was eigentlich abgeht. Und aus dem Unwissen heraus folgen die beiden weiteren Tiere, weil aus dem Schwein, aus dem Ul raus, der packt praktisch den Vogel am Schwanz und der Vogel pickt dann wieder auf die Schlange. Aus dem raus folgen eben zwei Sachen eigentlich, die dann ganz grundlegend sind, nämlich immer mehr haben oder eine Welle, ein Begehren oder etwas nicht haben wollen. Etwas Angenehmes haben wollen, mehr haben wollen und nicht haben wollen, dass es vergeht und etwas Unangenehmes weg haben wollen. Eigentlich unsere normale, auch normales Verhalten finden wir. Also wir wollen ja etwas Angenehmes mehr und wollen etwas Unangenehmes weniger. Das ist eigentlich ein völlig normales Verhalten, sagen wir. Und aber aus dem heraus, eigentlich da wir uns teilen und aus irgendetwas reagieren, wo wir gerade erleben und etwas mehr oder weniger wollen, sind wir nicht teilen uns irgendwie in den verschiedenen Erlebensfeldern einfach immer bewegen. Und die Erlebensfelder oder Erlebniswelten, die sind auch geprägt von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Das ist echt ganz nachvollziehbar. Also, wenn ich aufgewachsen bin, ist das etwas anderes. Also wenn ich in Indien aufgewachsen bin, dann habe ich andere Sachen gern, ich habe andere Wertvorstellungen, je nachdem. Es kommt darauf an, bin ich in dieser Familie aufgewachsen, habe ich Geschwister, die gehabt, habe ich nicht gehabt, was hat meine Eltern interessiert, was eben auch dann nicht, was ist angebracht bei mir daheim und was nicht, was habe ich für Ausbildung gehabt, was habe ich für Freunde gehabt, wo sind wir vielleicht angezügelt, bla bla bla. Also all das Ganze zusammen ist eigentlich so die Basis für unsere Erlebenswelt und wie wir schon damals auf die reagiert haben. Und das ist so ein zweiter Kreis da ringsum dargestellt. Neben dem Unwissen, Begehren und Ablehnung ist eben all das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wo uns begegnet ist, wo wir gemacht haben, nicht nur im Aussen, sondern auch gedacht haben, wiederholt gedacht haben, mit was wir uns beschäftigt haben, was uns interessiert hat und so, dass dann praktisch ein karmisches Muster, das sich entfaltet, ein Muster von Bedingungen. Bedingungen für unser Erleben. Dass wir, ihr heute da sind und ich heute da bin, das hat Bedingungen. Aus irgendeinem Grund sind wir da. Und das sind für ganz verschiedene Gründe. Und all das, die Gründe, haben jetzt im Moment dazu gewirkt, dass ihr alle da sind und ich da bin und dass wir in diesem Haus sitzen und nicht nebeneinander. Das hat alles eigentlich ein riesen Feld von Bedingungen. Und dass euch jetzt das interessiert hat und ihr da angekommen seid, hat auch irgendwelche Bedingungen. Und andere haben gefunden, ich möchte nicht, das ist auch richtig. Also, dass wir jetzt da sind, hat einfach ein riesen Bedingungsgeflecht. Und wie ihr das jetzt erlebt und was es vielleicht bei euch auslöst oder auch nicht auslöst, was ihr halt wieder mitnehmt, ist jeder wieder ganz unterschiedlich, mit was jeder von uns da angekommen ist, mit was für Bedürfnissen, in welcher Lebenssituation, mit welchen Fragen, mit welchen Problemen, mit welchen Freuden. All das gibt in jedem von uns und in mir ja auch wieder ein anderes Bild. Jeder erlebt das irgendwie wieder anders. Und das ist da das karmische Geflecht, Karma, wo wir auch oben drauf eingegangen sind. Und da hat es so zwei Hälften, eine helle und eine dunkle. Und die helle ist eigentlich, es gibt Bedingungen und Verhaltensweisen, die eher dazu führen, dass wir uns wohler fühlen und auch in diesen Lebensbereichen eher von den ganz unangenehmen, nämlich den hungrigen Geist- oder Höllenbereich und so die Bereiche eher in die helleren, oberen Bereiche bewegen, die ein Stück weit angenehm sind, sind auch nicht unproblematisch, aber sind zumindest angenehmer. Je nachdem, was wir häufig bedenken, mit was wir uns beschäftigen, macht immer mehr unsere innere Haltung, die Art, wie wir in der Welt sind, und färbt eigentlich unsere Brille, wie wir eben unsere Erlebniswelten sehen, immer wieder neu ein. Jeder hat eine leicht anders gefärbte Brille, wie man die Situation sieht. Und das Ganze ist eben gefärbt von diesen karmischen Mustern. Und aufgrund von diesen Mustern erleben wir auch gleiche Situationen. Für den einen ist das ein Höllenbereich, den er gerade erlebt, und für den anderen ist das ein Götterbereich. Ärgere mich überhaupt nicht drüber, und ein anderer ärgert sich wahnsinnig. Jemand ist wahnsinnig eifersüchtig auf irgendjemanden und dann eben gerade sagt, ich kann schauen, das interessiert mich überhaupt nicht, das ist für mich überhaupt kein Problem. Also, dass irgendwie der FC Basel verliert oder gewinnt, ist meint völlig Schnuppe, und im anderen ist das Lebensinhalt. Oder? Also, je nachdem. Okay. Also es ist ganz unterschiedlich, wie wir eben gleiche Situationen sehen. Und dann haben wir noch einen Summenkreis. Das ist so, es hat 12 Felder, das ist das 12-gliedrige abhängige Entstehen. Das versucht eigentlich nochmal ausführlicher zu beschreiben, wie so karmische Bedingungen oder so Bedingungen entstehen. Das heisst ja, dass Abhängige entstehen oder dass das Rad des Bedingten entstehen, das Abhängige entstehen, und das selber ist eben das Abhängige entstehen. Die 12 Glieder, da bin ich auch am letzten oben ausführlich drauf eingegangen. Und man einfach sieht, wie folgt eigentlich eins aus dem anderen. Und das ist eigentlich eine ganz wesentliche Botschaft, so dass wir haben das Gefühl, ja, es passiert irgendwie einfach so bedingungslos irgendetwas. Aber wenn man einfach schaut, hat ja alles nicht nur eine, sondern mehrere Bedingungen, ganz ein Beziehungsgeflecht. Und es geht eigentlich darum, erstens das zu erkennen, dass das so ist. Und wenn ich es nicht erkenne, versuche wieder auf das Einfluss zu nehmen, nämlich dass mein Erleben befreiter, offener, zufriedener, glücklicher wird, zugewandter wird, als ein Erleben, das mich irgendwie dicht macht, das mich abgrenzt von anderen, das mich isoliert von anderen, wo ich selber nicht zufrieden bin, wo ich im Widerstand mit allem bin. Das wäre so die Gegenwelt, und das bedingte Entstehen beschreibt, wie beides kann entstehen, beide Zustände, wie eins aus dem anderen folgt. Das sind so die Räder, die ineinander reingriffen, und das Ganze ist dann gehalten eben von dem Dämon. Und der Dämon hat dann oben wieder so die 5 Totenköpfe oder Klonköpfe sieht zum Teil aus. Und das ist wieder eigentlich ein Symbol für eine Beschreibung von Unwissen. Das beschreibt so die 5 Daseins. Es ist eigentlich eine Beschreibung oder ein Symbol für, wie man ich, das, was wir mit ich würden benennen, wie man das kann beschreiben. Und das wird eben in so 5 Daseinshaufen oder Daseinsgruppen beschrieben. Und der Kern von dem, gehen wir jetzt nicht im Detail nochmal auf das ein, das könnt ihr nachhören, wenn ihr das wollt. Aber die Kernaussage ist eigentlich von dem, und das hat eben ganz stark mit Wissen oder Unwissen zu tun, nämlich die Auseinandersetzung mit der grossen Frage, wer bin ich eigentlich? Oder wer ist jeder von uns? Wer bin ich eigentlich? Das ist eine Frage, die alle Menschen immer wieder beschäftigt, in unterschiedlichen Lebensphasen schon immer beschäftigt hat. Und das ist ein Versuch, eine Antwort auf das oder ein Bild dafür zu finden, nämlich dass ich nicht einfach so für mich allein existiere, sondern dass das, was ich würde als ich bezeichnen, das hat da zuerst einmal ein Körper offensichtlich, oder? Und der Körper aber, der ist wieder stark zusammengesetzt. Der hat da Haar und Zähne und Fingernagel und Knochen und alles Mögliche im Körper drin. Und die Frage ist natürlich, wenn etwas von dem verschwindet, bin ich dann immer noch? Also wie viel muss man eigentlich wegnehmen, bis es mir nicht mehr gibt? Also wenn ich mir jetzt die Fingernägel schneide, bin ich dann weniger ich als vorher? Wenn man sagt, ist gar kein Problem, aber schon alleine, wenn man zum Beispiel richtige Organe nimmt, wenn ich ein Herz transplantiert kriege, dann wird die Frage schon irgendwie jetzt stärker. Bin ich das denn noch? Oder wenn ich mir ein Medikament nehme, das auf meinen Körper einwirkt und meine Persönlichkeit vielleicht beeinflusst, bin ich noch mich selber oder nicht? Wo hört das eigentlich auf? Wo fängt das an? Also der ganze Körper, wo ich mich ganz stark identifiziere, wir alle, wenn wir uns in den Spiegel schauen, jeder schaut fast nicht in den Spiegel. Das ist ein Grund, wie sehe ich auch gerade aus, wie bin ich unterwegs. Das ist uns mehr oder weniger wichtig, aber ganz unwichtig ist vermutlich niemand. Also der Körper, dann unsere Meinungen, unsere Ansichten, unsere Beziehungen, unser eigenes Bewusstsein, das sind so symbolisiert durch die verschiedenen Köpfe. Und eigentlich sind es Felder, oder ist die Frage, mit was, wenn man uns eben selber würde beschreiben, wenn man sich nicht mehr vorstellt und sagt, ja, bist du, dann sagt man vielleicht, ich bin der Stefan Ebner, und dann sagt man, ja, ich arbeite vielleicht dort und dort, und dann ich habe ich eine Familie, und dann habe ich noch meine Hobby. Also wenn man sich so beschreiben, merkt man, was ist eigentlich so zuerst wichtig, was macht mich aus. Und dann merkt man aber, all das, was mich eigentlich so beschreibt, ist in Veränderung, mein Körper. Wir sehen nicht mehr gleich aus wie noch vor 30 Jahren, und wir werden 30 Jahre anders aussehen als heute, wenn es uns denn noch gibt. Also, das ist offensichtlich in Veränderung. Meine Beziehungen, die ich habe, sind in Veränderung. Ich weiss heute mehr oder weniger als noch vor ein paar Jahren. Also wir wissen, mein Inhalt, was ich gerade präsent habe, ändert sich. Ist nicht gleich. Meine Beziehungen ändern sich dauernd. Mein Bewusstsein ist immer wieder anders. Manchmal bin ich fröhlich, manchmal bin ich traurig. Bin ich nur ich, wenn ich traurig bin? Oder wenn ich glücklich bin? Oder wenn ich eifersüchtig bin? Wann bin ich eigentlich ich? Was ist überhaupt ich? Und diese Haufen zeigen eigentlich, wenn man das so versucht, einmal so zu beschreiben, was einem alles eigentlich so ausmacht und mit dem man sich auch identifiziert, im Sinn, das bin ich, so beschreibt man sich, dass das eigentlich alles wechselhafte Sachen sind. Das ist permanent in Änderung und das ist eigentlich die Kernbotschaft von dem. Und das immer wieder zu erforschen, da werde ich dann nach der Meditationszeit nochmal drauf eingehen. Das ist ein wesentlicher Teil eigentlich auch von Meditation. Wie bin ich eigentlich? Und wie ist neben mir alles andere? Wie ist es eigentlich? Habe ich ein korrektes Bild, ein passendes Bild zu dem, wer ich bin und wie die Welt ist? Oder ist meine Vorstellung nicht ganz eigentlich mit dem, was wirklich ist? Und weil es nicht ganz mit dem ist, und das ist in der Regel so, dass wir nicht ganz eigentlich uns die Realität ganz und uns selber ganz so sehen, wie es wirklich ist. Das ist nicht die große Herausforderung oder die große Aufgabe, das zu sehen. Und wenn ich es nicht bin, wenn ich es nicht ganz klar sehe, dann bekomme ich automatisch einen Widerstand. Dann komme ich in Reibung. Weil wenn ich ein Bild, das Fred von Neumann zum Beispiel gebraucht hat, das hat auch schon geführt in einem Buch, wenn ich im Linksverkehr will rechts fahren oder im Rechtsverkehr links fahren, kriege ich zwingend Probleme. Also ich kann schon sagen, hier fahren wir jetzt alle rechts. Wenn ich jetzt einfach sage, ich fahre jetzt hier links in der Schweiz, dann ist es problematisch. Dann kracht es irgendwann. Oder wenn ich möchte ein Gesellschaftsspiel spielen, wo die Regeln so und so sind und ich will es anders spielen, dann gibt es zumindest Streit mit denen, die mitwollen spielen, oder sie passen sich dann an. Es gibt zwingend Reibung und Widerstand. Und wenn ich also mit einem falschen Spielplan im Kopf oder mit einer falschen Vorstellung, wie es läuft, das Lebensspiel möchte spielen, gibt es zwingend Widerstand und Reibung. Und das ist nicht anders als ein Wort für eben Leid. Und das ist ja das, der Agent schon einmal sehr schön erklärt. Ein anderes Wort für Lied ist eben, wenn man so einen Rad hat, ein altes Rad, das hatte früher keine Kugellager gehabt, das war einfach ein Stecker oder ein Achse, und dann hat er einfach ein Loch gehabt am Rad, dann hat das einfach gedrillt, also das hat einen recht Reibung gegeben. Und der Abrieb in dem um die Narben herum, das ist dann so schwarz geworden, das sieht man in so alten Rädern, das wird schwarz, auch im Velo ist schwarz, auch im Kugellager wird schwarz. Der Abrieb, dort praktisch der mehr oder weniger Widerstand, das ist ein anderes Wort für Dukka oder eben Leid. Und die Reibung entsteht eigentlich, dass wir nicht mit genügend Wissen unterwegs sind, sondern aufgrund von dem Unwissen spielt es uns immer wieder schnell und wechselhaft in all die Erlebensbereiche, die mehr oder weniger angenehm sind. Und die Idee wäre natürlich, wenn hier ins Zentrum Wissen kommt, dann würden wir auf einmal erkennen, dass da, wo wir uns dagegen reiben, dass, und wo wir im Widerstand sind und wie wir die Welt erleben, dass man sie ganz anders kann sehen. Es bleibt immer noch genau die gleiche Welt, aber man sieht sie plötzlich völlig anders. Und das kann plötzlich kippen, eigentlich von einem samsarischen Lebensrat, eigentlich einen leidhaften Lebensrat, in einen befreiten Lebensrat, wo man plötzlich einfach in Freiheit ist, zu dem, wie das Leben halt ist, wenn er voll in Synchron läuft damit. Und das ist in all diesen Lebensbereichen, da hat es immer so eine kleine Lokiteshvara, so ein Bild von einem Buddha, wo das eigentlich auch symbolisiert, dass in jedem Lebensbereich, da ist wieder eigentlich, das von euch sehen, da, in jedem Lebensbereich hat so einen, der symbolisiert eigentlich in jedem noch verwickelten Lebensbereich, können wir durch Glück oder durch Übung oder durch Zufall oder plötzlich wie rausgehen und sagen, ich sehe es noch völlig anders. Plötzlich verraucht die Wut oder die Leidenschaft und ich unbedingt etwas wollen. Plötzlich kehrt der Blick und sagt, hey, wie bin ich je auf die Idee gekommen, das Wellen zu haben? Auf einmal, das ist gar nicht wert. Ich möchte vielleicht etwas unbedingt und dann werde ich krank. Und merke, ich habe gar noch die Zeit, habe ich dann noch Zeit. Dann ändert sich einfach alles. Oder ich möchte mit jemandem in die Ferien gehen und dann trennt sich der von mir. Oder ich verliere plötzlich meinen Job und dann habe ich alles auf den aufgebaut. Oder ich erkenne plötzlich, dass das, wenn ich darüber nachdenke, mir gar nichts zeigt. Und dann plötzlich ist das ganze Begehren, alles, was ich gewünscht habe, ist einfach zack, wie weg. Okay, plötzlich aus dem Film, wo ich da drin bin, sind alles so Film, hey, wie raus. Aus diesen Ansinnsbereichen. Und das ist in jedem Moment möglich. Und das Ganze ist nicht einfach nur eine beängstigende Darstellung, sondern eigentlich schlussendlich eine Darstellung, die eben soll zeigen, wie ist es, wie erleben wir es und wie wäre aber auch ein anderes Erleben eben möglich. Und das wäre dann so der Versuch von heute oben, das nochmal ein bisschen, was so ein anderes Erleben ermöglicht und was vielleicht dafür nötig ist, möchte ich dann nach der Meditationszeit dann nochmal darauf eingehen. Das wäre so eine kurze Rückschau auf das Bild, eigentlich ein Bild für unsere Erlebniswelten. Und es gibt natürlich, auf das sei noch als Klammern angefügt, aber hoffentlich das wird nicht mehr. Man kann nicht auch glauben, wenn man jetzt an so Wiedergeburtslehre denkt, dass wir in irgendeiner Art, dass ich nicht mehr wiedergeboren werde, aber sagen wir, der Geisterstrom geht irgendwie weiter in die nächste Existenz, dann gibt es auch den Glauben, dass man je nachdem in mehr oder weniger einen von so einem Bereich wiederkommen kann. Es ist dann eher ein Bereich, wo durch Wut praktisch, durch Aversion, es kann ein tierischer Bereich sein, es kann aber auch ein angenehmer Bereich sein, es kann sehr ein leidvoller Bereich sein. Und das, wie man eben weiter wandert, das ist auch auf dem bedingten Entstehen mit enthalten. Wie man eben sich selber weiterentwickelt, auch über die jetzige Existenz, es hat ganz viel damit zu tun, was man jetzt in diesem Leben, was man umgibt, mit was man sich beschäftigt, was einem wichtig ist, mit was für Leuten man sich umgibt. Das prägt wieder das zukünftige Leben. Unser heutiges Erleben prägt wieder den morgigen Tag. Und was wir dort erleben, wieder den übernächsten Tag. Also es ist ein dauernder Prozess von dem, was wir erleben, jetzt, und was wir schon erlebt haben, und was wir bedenkt haben, prägt unser nächstes Erleben. Und das wäre so noch eine weitere Bedeutung von dem, wo uns jetzt vielleicht eher ferner ist, mehr zumindest, die häufige, die aber Bedeutung, die eben auch mit ihnen ist, dass es wirklich Erfahrens-, Erlebenswelten sind, Muster, in denen wir uns auch bewegen, im jetzigen Leben. Und damit kann man schon eigentlich sehr, sehr viel anfangen, meiner Meinung nach. Das war so ein ganz kurzer Rückblick. Und das ist deshalb auch, finde ich, so ein tolles Bild. Mir geht es zumindest so, ich kann mir gute Sachen merken, wenn ich irgendein grafisches Bild im Kopf habe. Ich kann mir das dann besser einprägen. Allein der Text ist für mich schwierig. Und für das habe ich auch so Bilder gemacht. Man kann das aufhängen, an der Mitte. Was hat es da für dich, an die drei? Was bedeutet die? Und dann hat es einen hellen oder dunklen Kreis ringsum. Was bedeutet das? Dann hat es so 6 Felder. Vielleicht weiss ich dann nicht ganz alle, aber ein paar kriege ich noch Ahnen. Und dann oben hat es so 5 Totenköpfe, dem Monster. Was könnte das wieder sein? Ja, es sind so irgendwie 5 Bereiche. Ich weiss nicht so genau, aber es sind eben 5 Bereiche. Es ist unterschiedlich, es entwickelt sich. Also kann man sich das so wieder so ein bisschen ein inneres Bild, kann man das wieder besser abrufen und auch wieder einordnen im Tag. Und darum finde ich auch, das Bild, und für das sind die Bilder auch gemacht worden, an diesen Tempeln sind die gemalt worden, dass die häufig Leute, die nicht können lesen oder nicht so Bücher lesen, wie die Mönche oder Nonnen, die drinnen meditieren, dass die das auch wieder mitkriegen. So wie unsere Bilder in der Kirche, Kreuzgang, heilige Bilder an den Fenstern in der ausgemalten Kirche, ist das Gleiche. Das ist eigentlich die ganze Geschichte, das Wesentliche vom biblischen Geschehen, jetzt zum Beispiel von Weihnachten oder Karberg, ist dort ja gemalt und aufgezeichnet, dass man es eben nachvollziehen kann. Das ist eigentlich etwas Ähnliches. Oder? Das ist so eine bildliche Darstellung, sehr volkstümlich auch, die versucht, ganz wichtige Lehrinhalte ganz verdichtet und prägnant anzubringen. Und ich finde, das ist in diesem Bild eben, das finde ich so faszinierend, ist super gelungen. Da ist wirklich alles drin von wesentlicher buddhistischer Belehrung. Und man kann beliebig über jedes Feld, könnte man, wenn man es weiss und wenn man Zeit hat, in die Tiefe steigen. Von da aus kann man alles ausbreiten und darauf eingehen. Darum ist mich auch ein super Ausgangspunkt. Das noch mal so als kurzer Rückblick und Überblick. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir uns Zeit, um ein bisschen mit dem zu sitzen. Nehmen wir so vielleicht als Idee mit, ich werde euch das ein bisschen anleiten in der Meditation. So 3 Teile, zuerst einmal einfach ein bisschen angekommen, zu sich selber kommen, dann so ein bisschen sich innerlich zu fragen, in was für Erlebenswelten bin ich eigentlich heute, bin ich jetzt gerade, bin ich jetzt nicht gerade hier. Und dann würde ich dazu anleiten, wie könnte man, so wie ich gerade bin, ein bisschen eine Offenheit überleiten, das wäre das, was ich dann nach der Meditationszeit möchte überreden.